Willkommen zu der ersten Folge von Zwei linke Hände, der Podcast mit Sebastian Rupio und Lukas Ernst, meine Damen und Herren. Der Podcast der guten Laune. Okay, das ist die erste Folge. Wir haben vorher noch nie eine Folge aufgenommen.
Nein.
Ehrlicherweise haben wir schon eine Folge aufgenommen, aber die haben wir für scheiße befunden.
Ist nicht scheiße. Das habe ich auch nicht gesagt.
Wir müssen erstmal üben.
Das wurde von vielen anderen Menschen gesagt, die scheiße.
Genau, wir haben die zum Testhören rausgeschickt und dann wurde uns gesagt, Jungs, macht das doch nochmal. Okay.
Mach das nochmal.
In dem Sinne, wir haben bei der ersten Folge uns überlegt, dass wir erstmal beschreiben, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wie ist unser Leidensweg. Und Rupio, der mir gegenüber sitzt in voller Blüte, würde gerne damit starten heute.
Sehr gerne.
Nur zur Erklärung, wir haben hier MIDI-Tastaturen vor uns liegen, mittlerweile sogar jeder von uns. Und wir können quasi, um die Aufmerksamkeit bei uns zu halten, falls man so denkt, so, jetzt bin ich aber müde, ein paar Samples abfahren, um die Laune hochzuhalten. Das war sogar blind gedrückt und er war sogar ganz gut gepasst.
Ja. So. Achso, dürfen wir nur blind drücken?
Nein.
Also,
nein! Das dürfen wir nicht!
Das war jetzt auch blind gedrückt.
Das war aber ganz gut.
Der hört mich auch.
Das macht gute Laune. Also, wir haben uns ja seinerzeit überlegt, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, einen Podcast zu machen, der einen weiteren Podcast zu starten, der sich um diese ganzen Thematiken dreht und wendet. Besser wird nicht, du.
Sehr gut.
Naja,
also ich finde es halt gut, dass wir einen Podcast darüber machen, dass wir halt zwei Menschen sind, die halt irgendwie ganz normal leben und aber in dieser Industrie versuchen, irgendwie zu überleben. Hm. Ich finde das halt schmackhaft.
Schmackhaft.
Ne?
Ja, okay.
So. Ich bin aber ganz schön laut, ne? Soll ich einfach mal ein bisschen weggehen?
Ja, geh ein bisschen weg. Ich habe okay. Ja auch einen kleinen Sicherheitsabstand.
Nicht, dass das denn mehr Raum aufnimmt.
Nimmt. Aber das kriegen wir hinterher weg.
Nimmt.
Ja. Gut.
So, okay, ich fange mal an.
Ja.
Also, ich komme aus dem beschaulichen Örtchen Tostede. Das ist südlich von Hamburg. Und da fing alles an mit Sebastian Rupio. Als kleinen Menschen im Hause seiner Eltern, die beide Musiker waren und sind. Und da hat es angefangen, dass ich einen Spielplatz der Instrumente hatte. Ich konnte halt jedes Instrument ausprobieren.
Was?
Ja.
Krass.
Ja.
Aber mehr so Schlagzeug, Gitarre, Bass oder auch Harmonium und Harfe?
Hm, nee.
Dann muss ich mal kurz überlegen.
Ja. Also Keyboard, Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Ja, Gesang. Ja, das war schon eher, ne? War schon eher so Rock-Pop-Repertoire. Repertoire, sag ich mal, ne?
Sing mal was, kurz.
Düda-düda-da.
Ja, gut, okay.
So.
Gut.
Genau. Und ich konnte mich da ein bisschen ausprobieren und habe dann halt für mich irgendwann das Schlagzeug gefunden.
Ich habe direkt einen Tinnitus gerade gekriegt, tatsächlich. Ohne Scheiß, ja, geil. Links, ja, seitdem du gesungen hast. Okay.
Danke dafür.
Mhm.
Danke dafür. Ich kann ja auch aufhören. Ich habe noch nie gesungen. Doch, ich habe gesungen. Später. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Zuerst bei meinem Onkel, weil der auch ein Schlagzeug hatte. Ich hatte noch kein eigenes. Das war natürlich irgendwie von den Bandmembern von meinen Eltern das Schlagzeug. Du guckst mich immer sehr gefährlich an heute Morgen. Du versuchst mir zuzuhören, ja. Oder du denkst über was anderes?
Nee, ich höre dir zu.
Genau, und ich hatte so verschiedene Stadien von ich mache Musik oder ich muss oder soll Musik machen. Ich wurde zum Beispiel zum Klavierspielen schon eher gezwungen. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, aber meine Eltern haben halt gesagt, hier, nimm doch mal Unterricht und zieh dir das nochmal rein, weil es ein schönes Instrument.
Finde ich aber auch gut, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich jetzt auch gut. Damals fand ich es halt scheiße.
Ja,
so.
Hat halt 30 Jahre gedauert.
Ne? Hat halt 30 Jahre gedauert, bis ich das gecheckt habe, genau. Und habe dann noch zwei Umwege gemacht, einmal Spielmannszug, so richtig schön kleine Trommel und 30 Märsche im Hirn und dann sagt der Typ da vorne, so, jetzt wollen wir hier den Radetzky-Marsch und dann wurde der gespielt. So,
ja, ne? Ich finde das cool.
Ja, fand ich auch gut. Genau, und dann gab es noch eine kleine, ich war mal in einem Posaunenchor. Ich habe mal Trompete gespielt. Ich glaube 3 Jahre lang oder so.
Nicht schlecht.
No, ne?
Trompete?
Ja,
oh, Trompete. Krass. Also ein Ausflug in die klassische Welt.
Hast du da auch irgendwas?
Auf keinen Fall. Ich habe mal nur als Schlagzeuger in einem Orchester gespielt, die auch mehr so klassische Musik gemacht haben.
Also das eher war so auch, diese Percussion oder schon mit richtigen Schlagzeug?
Das war mit Drumset auch, aber halt auch so Pauke und Schellenkranz.
Alles am Start.
Rassel.
Rassel.
Ja.
Ich finde Rassler.
Ja.
Finde ich gut. Nee, genau. Und dann bin ich da raus und habe sehr früh angefangen, irgendwie dieses Feuer zu finden. Irgendwie, boah, ich hätte Bock, eine eigene Band und irgendwie berühmt werden wäre halt auch geil. Also, das ist jetzt irgendwie ein großer Ausdruck, berühmt werden.
Ja, das kann man schon so sagen. Das habe ich auch,
ja, ne?
Berühmt werden.
Finde ich auch geil, wenn man dann irgendwie so ein Riesenziel hat. Was heißt so ein Riesenziel? Wenn man so ein Ziel hat, finde ich, das ist ja jetzt auch noch immer noch so, wenn du ohne Ziel rumläufst, dann bist du ja wie ein Huhn ohne Kopf.
Ein Huhn ohne Kopf, ja. Das ist war, ja, die rennen ja noch ein paar Meter, ne, ja, bevor sie dann umfallen. Ja. Wusstest du eigentlich, dass wenn man Hühner umdreht, dass die ohnmächtig werden? Also quasi, wenn du die auf den Kopf drehst, dann sind die weg. Sind
okay,
die
auf den Kopf, ja, das hättest du.
Dann haben die keine Schmerzen mehr, kann man die besser schlachten. Ja, ist so. Da guckst du, ne?
Okay.
Gut, weiter geht's. Das hat jetzt nichts damit zu tun haben.
Aber es ist schön, schneiden wir einfach raus.
Wir schneiden hier gar nichts raus. Das ist Uncut.
Das ist die Uncut.
Für die Hardcore-Leute.
Genau, später. Für Axel. Grüße an Axel.
Axel so. Springer natürlich. Ja, okay.
Genau. Mhm. Und dann ging es halt los. Und ich habe in der Realschule, wo ich damals dann war, habe ich halt auch so ein paar Leute gefunden, die halt irgendwie auch Bock hatten, mit mir Mucke zu machen. Wir haben erstmal nur gecovert. So, man schreibt dann vielleicht irgendwie nicht eigene Songs, sondern man hat irgendwie Lieblingssongs, die willst halt unbedingt spielen. Und dann denkst du halt in deinem jugendlichen Leichtsinn halt so, boah, da kriege ich auf jeden Fall hin, wie geil. Das wird so klingen wie auf Platte bei Limp Bizkit, Take a Look Around haben wir zum Beispiel gespielt. Und ich fand diesen Beat mit den Ghost Notes, fand ich halt immer mega geil. Hab den nie hinbekommen.
Aber mittlerweile geht's, oder?
Hat sich gewässert auf jeden Fall, ja. So zwei von denen kriege ich hin. Genau, und das war halt so der Anfang von dem Ganzen. Dann haben wir irgendwie auch eine Aula. Kennst du das auch noch? So eine Aula, irgendwie Aula. So Schulkonzerte. Aula kennst du, ich weiß. Aber warst du mal in der Schule?
Nicht lange, aber ja.
Genau, und da haben wir dann irgendwie Konzerte gemacht und so. Und das war halt sehr spannend. Und es ging dann halt immer weiter so, dass ich halt meine erste, in Anführungsstrichen, richtige Band, also ernsthafte Band hatte. Da hießen wir zuerst Lip 76. Ich habe nachgeguckt.
Wow.
Ja.
Lip 76.
Und das war natürlich zu der Zeit, wo irgendwie Blink, 182, Sum 41, die halt so bekannt waren. Na, woher kommt wohl dieser Name? So.
Ist das eine Hausnummer gewesen?
Wieso auch immer? Nee, gar nicht.
Oder das war ein einfach Geburtsjahr random, von...
Nee, ja genau, Geburtsjahr.
Von dir.
Ja,
das ist schon ein bisschen älter. Das ist ein langer Leidensweg über dir. Ne? Ja.
Nee, genau. Und sind dann halt auf diesen Namen gekommen, irgendwie wie auch immer, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und haben den aber zum Glück irgendwann... Naja, zum Glück müsste man auch wieder in Anführungsstrichen setzen. Zum Glück wieder in Lipstick geändert. So, Lipstick ist ja irgendwie, ne, das ist so ein Wort, das bleibt ja irgendwie auch so ein bisschen hängen im Hirn. Voll. Auch wenn es halt scheiße für manche Menschen ist.
Lipstick bleibt doch halt manchmal so, im Gesicht so hängen.
Lipstick.
Auch wenn man es nicht will. Genau. Hat ja so einen tiefgründigen Grund.
Das hat dann überhaupt keinen tiefgründigen Grund.
Okay. Okay.
Genau, mit der Band Lipstick hatte ich dann meinen ersten Auftritt in Hamburg. Da war ich richtig stolz drauf. Im Logo haben wir gespielt.
Im Logo.
Im Logo.
Na, Logo.
Ja, historischer Club. Richtig, richtig gut. Ist halt sehr, sehr tief und hat so einen schönen Balken in der Mitte. Auf der Bühne, der dir immer, wo du dich immer schön verstecken kannst.
Liebe nicht.
Genau, und das war halt so meine erste Berührungspunkt mit diesem ganzen, ey, jetzt mal außerhalb von Jugendzentren spielen und so, sondern mal richtig, richtiger Club. War jetzt nur beim Emergenza Contest, aber immerhin in Hamburg.
Das war Logo Emergenza.
Ja.
Ah, okay.
Und genau, und das ging dann weiter. Die Band hat es nicht geschafft, weil halt dann irgendwann, wie es halt bei sehr vielen Bands immer so ist, das ist dann eher was Privates oder so, dann kommen irgendwie die Leute, sagen, ey, ich mache jetzt dies und das, ey, meine Eltern haben gesagt, ich soll was Richtiges lernen. So, und das ging dann halt so weit, dass diese Band sich aufgelöst hat.
Wie alt warst du da? Oder also war man dann, also da war man schon nicht 12, 13, sondern schon ein bisschen älter.
Ein bisschen älter, ja.
Weil wäre auch lustig, wenn dann die Eltern sagen so, ja, du bist jetzt 12, Junge.
Du lernst jetzt was Richtiges,
genau,
du gehst aber jetzt auf dem Acker.
Du gehst jetzt auf dem Acker und verdienst mal ein bisschen Geld hier für dein WG-Zimmer.
Genau. Und daraus entstand dann also auch von Leuten, die in der Band Lipstick waren, entstand dann Last Sunday. Das war dann so die Band, wo man oder wo ich dann auch an ein Label ran bin und oder wir an ein Label ran sind und Aufnahmen gemacht haben im Studio und zwar so dann auch noch professioneller und haben halt auch gedacht, Mensch, das könnte ja was werden, so wenn wir das so weitermachen. Naja, am Ende war es dann auch so, dass wieder Leute gesagt haben, ey, ich möchte lieber das machen, ich möchte noch eine Ausbildung machen und so. Und das ist dann sozusagen auch auseinandergegangen, leider. Und bin dann aus diesen ganzen selber Bands haben irgendwann dahin gekommen, dass, ey, ich möchte das gerne studieren, also Musik studieren oder mein Instrument, mein Hauptinstrument Schlagzeug studieren. Hab das in Hamburg getan und bin dann da raus und wollte halt einfach Jobs haben. So, ich wollte halt irgendwie los, ich wollte halt für den spielen so und dachte mir, ey, geil, jetzt habe ich hier studiert, jetzt komme ich raus, jetzt habe ich Jobs. War natürlich nicht so.
War das für dich ein, also wie soll man das sagen, irgendwie im Studium schon so absehbar oder hat das irgendjemand dir auch vielleicht vorher mal erzählt, irgendein Tutor oder wie man das nennt, so hey Leute, das bedeutet, also wenn ihr jetzt hier studiert, bedeutet das nicht, dass ihr die krassesten Schlagzeuger seid, sondern ihr müsst erstmal den und den Weg gehen oder wird man dann einfach so losgelassen, so von wegen so, vielen Dank für die Kohle, ciao Kakao, viel Spaß noch und jetzt wirst du auf jeden Fall auf den harten Boden der Musikrealität fallen und also ich weiß, wie geht man da, ist das individuell oder wird man da ein bisschen darauf vorbereitet auch? So, hey Leute, also so und so sieht es auch tatsächlich im Musikbusiness aus.
Ja, ich hätte gehofft, dass es mehr Vorbereitung ist auf das, was einen erwartet. Also es kommt natürlich bei diesem Studium war es auch so, dass sehr drauf ankam, wie viel du selber möchtest. Also weil du natürlich schon die Möglichkeit hast, irgendwie Leute zu fragen, irgendwie deine Lehrer zu fragen oder Dozenten zu fragen, irgendwie, ey, wie sieht das bei dir gerade aus oder so. Aber natürlich ist man dann irgendwie auch, wenn man ein etwas zurückhaltender Mensch ist, so wie ich, nicht gerade der Mensch, der jeden anlabert und sagt, ey, wie viele Jobs hast du? Wie machst du das denn? Und wen kennst du? Also habe ich leider etwas zu wenig für mich rausziehen können am Ende. Aber man muss trotzdem sagen, diese Vorbereitung darauf war fast nicht da. Also diese Vorbereitung auf, ey, wie ist das denn, wenn ich Freiberufler bin? Wie ist das mit der Steuer? Was passiert da alles? Was muss ich beachten, wenn ich halt alleine, also wenn ich Geld verdiene mit meiner Firma und was für eine Gage nehme ich und wo kann ich mich irgendwie bewerben oder was mache ich, um Leute kennenzulernen irgendwie? Wo gehe ich da hin?
Das ist schon aber eigentlich ein krass wichtiger Punkt. Ne?
Naja, klar, also. Ich finde, das ist einer der wichtigsten irgendwie, ne? Und auch diese Kontakte, auch dieses Kennenlernen von anderen Menschen, da sind manche besser drin, manche sind da zurückhaltender, aber das ist halt einfach sau wichtig. So, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, der Kontakte zu dem und den hat irgendwie, dann kann ich mich da präsentieren und habe vielleicht dann eher die Möglichkeit, in einen Projekt XY zu kommen.
So. Ich finde es aber, also das ist ja nach wie vor noch so und auch branchenübergreifend, naja, nicht branchenübergreifend, vielleicht nicht, aber also absolut nicht. Du kannst ja bei einer Firma zum Beispiel, du machst ein Studium, du bewirbst dich dann auf diese offene Stelle und das ist auf jeden Fall ganz anders. Du kannst ja nicht sagen, du studierst Schlagzeug und bewirbst dich dann auf eine offene Schlagzeugerstelle. Mhm. Genauso wenig wie als Backliner oder als FOH. Das funktioniert halt so ja überhaupt nicht. Also das sind ganz andere Wege, ganz andere Kommunikationswege. Oder das ist ja auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Sache, also wenn du schon so ein Studium machst mit so Leuten, die das schon gemacht haben oder bestenfalls auch da mittendrin stecken, sollte man schon darauf auch krass vorbereitet werden, weil das ist ja nur ein kleiner Teil. Also das Instrument beherrschen oder das Mischpult beherrschen und so, das können extrem viele Leute, wenn man mal ehrlich ist. Alles, was da drumherum noch passiert oder passieren muss, das ist ja irgendwie im Endeffekt der Schlüssel, um dann am Ende des Tages auch seine Miete damit bezahlen zu können.
Voll, ja.
Weil, ja.
Du bist halt eine Ein-Mann-Firma, die sich sozusagen auch vermarkten muss. Also du musst dich selber halt vermarkten irgendwie, ne? Und das habe ich gemerkt, ist bei vielen Künstlern halt auch gar nicht so easy irgendwie.
Also überhaupt nicht.
So, und du bist dann halt irgendwie auch in deiner Musik, dann hast du ja auch irgendwie Zweifel an deiner Musik. Machst du das überhaupt alles richtig? Bist du gut genug dafür irgendwie so? Und dieser ganze Wulst, der sitzt halt mit dir da und du musst dich trotzdem vermarkten, weil du halt der geilste Typ bist und jeder soll dich haben wollen. So. Finde ich auf jeden Fall spannend und ist auch echt ein spannendes Thema. Vielleicht können wir da später nochmal drauf gehen, wie genau so diese ganzen, also vielleicht hat man ja auch mal von Kollegen gehört, irgendwie wie deren Weg war in diese ganze Business, in dieses ganze Business. Das finde ich ganz interessant. Ich erzähle erstmal weiter. Es ging dann nämlich nach dem Studium, ging es dann so ein bisschen los. Ich hatte dann halt so meinen ersten Künstler. Das war Ben Ivory damals in Berlin. Total, total netter Typ. Und wir haben, also auch echt eine saugute Band gehabt da, haben das ein paar Jährchen auch gemacht. Das war so mein Anfang irgendwie so in diese Professionalität von ich bin Mietmucker, ganz schlimm gesagt.
Was hast du, darf ich kurz was zwischenfragen? Ja. Was hast du denn in der Zeit gemacht nach dem Studium? Und also finanziell musst du dich ja irgendwie über Wasser gehalten haben.
Ich hatte halt sehr viel Support von meinen Eltern und zusätzlich habe ich sehr viele Nebenjobs gemacht.
Was zum Beispiel?
Boah, Catering zum Beispiel. Mhm. Catering ausgefahren. Ich habe irgendwie in so einer riesen Fabrik gearbeitet, die so alte Druckermaschinen erneuern und so. Also so schon auch jetzt nicht so tolle Jobs, aber die waren halt meistens immer gut halt bezahlt. So.
Ja, voll. Das ist halt aber meiner Meinung nach auch genau der richtige Weg. Vor allen Dingen halt übt das voll krass in Dankbarkeit. Ich glaube, wenn man zu schnell einfach, also ne, machst ein Studium, kommst voll schnell in so krasse Produktionen rein und so, und dann ist das für dich ja auch so ein bisschen selbstverständlich und dann weiß man gar nicht so richtig zu schätzen, wie dieser ganze Weg eigentlich auch so aussehen kann oder was in den meisten Fällen eigentlich auch aussieht. So, deswegen die Frage.
Also, genau, auf jeden Fall ist es, glaube ich, unabdingbar, damals so wie heute irgendwie Nebenjobs zu haben, wenn du halt sagst, ich möchte das 100%. Ich möchte Musiker sein oder Künstler sein oder was weiß ich, FOH-Mensch oder so, dann musst du dich ja auf diese Sache auch konzentrieren und du investierst die ganze Zeit und bist die ganze Zeit am gucken, wo kann ich noch das machen, wo kann ich da Kontakte holen und hast halt dadurch ja jetzt nicht unbedingt die Zeit, einen 9-to-5-Job noch zusätzlich zu machen. Also in den seltensten Fällen. So, ne?
Yeah.
Denke ich. So, genau. So, nach dem Studium, genau, ging es dann los halt mit der ersten Band oder mit dem ersten Künstler. Das war Ben Ivory. Und dann kam so peu à peu die Kontakte und auch die Künstler dazu, mit denen ich dann halt zusammengearbeitet habe. Das war dann Joachim Witt, Mono Inc. habe ich auch mal getrommelt. Dann The Dark Tenor aus Berlin. Bei dem spiele ich immer noch. Und habe dann halt so ein bisschen, das war dann sehr viel Goth auch irgendwie so in diese Gothic-Szene, so auch mit V&V Nation, da spiele ich auch immer noch. Das ist so eher so ein bisschen Electronic Music. Und das ging dann bis 2019 ganz gut. So, es gab dann auch eine der meiner Herzensbands, die ich dann gegründet habe, das war 2017 oder noch ein bisschen früher, das war Kolari, so eine Hardcore-Truppe aus Hamburg. Die machen auch immer noch weiter, jetzt aber ohne mich. genau, das war halt so ein, nochmal wieder so ein Zurückgehen zu dem Alten, was ich eigentlich immer wollte, nämlich berühmt werden mit einer eigenen Band. Und dann suchst du dir halt Hardcore aus. Da war so ein bisschen dann natürlich klar, okay, wir können das jetzt nicht auf die große Schiene bringen, aber man kann ja gucken, wie weit das halt geht. So, ne, mit der Musik und auch mit den Jungs, die halt irgendwie auch alle nebenbei halt Jobs hatten. So, das ist ja dann auch immer nicht so easy, wenn du der Einzige bist. der halt sagen kann, ja, ich könnte jetzt auch dann und dann oder so irgendwie in der Woche, aber am Wochenende bin ich meistens immer auf Jobs, wo die anderen halt freie haben.
Ja.
Ne, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Genau, dann kam 2019, da habe ich dann nochmal eine Band gegründet, Schimmerling hieß die oder heißt sie auch noch, die gibt es auch noch. Drück mal irgendeinen Knopf.
Ja,
also ich dachte, du wolltest gerade.
Schimmerling. Schimmerling. Okay, was kam dann?
Schimmerling?
Ja.
Genau, und dann ging's, dann kam Corona.
Okay, was war das?
Das war eine
Scheiße.
Wet White Pandemie.
Ja, Wet White.
Wet White.
Ja, das war ist eher als negativ zu bewerten.
Das ist eher als negativ zu bewerten, besonders auf, also, ja, nee, nicht nur besonders, also natürlich für jeden Menschen, der darunter gelitten hat. Genau, und für die Industrie natürlich, in der wir arbeiten, war das natürlich einfach ein Todesurteil. Irgendwie viele Leute, die halt dann in dieser Zeit auch aufgehört haben, darin zu arbeiten oder arbeiten zu können.
Ja, nicht nur für die Leute, die gearbeitet haben, sind, glaube ich, auch ein paar Leute gestorben.
Sag mal.
Das ist so.
Gott, oh Gott. Ja, gut, okay.
Ja, das ist nicht witzig.
Nee.
Entschuldigung.
Genau. Und ich bin denn durch diese Pandemie so ein bisschen durchgeschlittert, wie glaube ich viele, und habe 2021 war so das blödeste Jahr, sei es monetär und psychisch. Bin dann aber 2022, Anfang 2022, hatte ich Glück, dass ich in ein Studio mit rein konnte und da produzieren konnte, habe da dann wieder mehr Fuß gefasst. Dann habe ich den Lukas Ernst, was hast du gerade gemacht?
Ich setze Marker, wo ich lieber Sachen rausschneide.
Ach so, jetzt erst.
Ja,
okay.
Ich habe gerade überlegt. Gut, ne? Du hast einen Lukas Ernst kennengelernt.
Genau, den Lukas Ernst, also den kannte ich vorher schon, aber wir hatten dann ein sehr interessantes Gespräch, wo der Lukas dann zu mir sagte, ey, kennst du nicht einen Backliner? Und dann sagte ich halt so, ja, höchstwahrscheinlich kenne ich irgendwie einen Backliner. Muss ich mal nachdenken oder so. Und dann hat Lukas wieder gesagt, ja, oder willst du das nicht selber machen? Habe ich überlegt. Habe ich gesagt, ja, wenn das gut bezahlt ist, dann mache ich das. Ist nicht gut bezahlt, habe ich trotzdem gemacht.
Oh.
Nee, genau, und das war so mein Startschuss als Backliner. So. Bei Zoe Wees habe ich dann angefangen. Das war so auch das war auch total interessant. So mein erster Job war dann halt Bratislava, so Support für Dua Lipa in so einem Stadion. Und der kleine Sebastian läuft da als Backliner rum, genau, und muss sich behaupten. Das war sehr spannend und habe da dann angefangen, einfach auch diese Welt, was ich total spannend finde als Musiker, wenn man halt die ganze Zeit so Musiker ist und Künstler irgendwie, dann auch diese, obwohl man ja früher auch selber seinen Scheiß aufgebaut hat, aber diese andere Welt kennenzulernen, in der Crew zu sein, zu arbeiten, irgendwie wie da der Tagesablauf ist und so. Und hab das bis dato jetzt in verschiedenen Constellations halt gemacht, für verschiedene Produktionen, irgendwie das war, genau, Zoe Wees, dann Juli, Max Giesinger, The Bossas und viele mehr. Und das hat mich zu dem Punkt gebracht, dass ich eigentlich recht zufrieden damit bin, dass ich einerseits Musiker bin, also Schlagzeuger, und auf der anderen Seite Produzent und aber auch Backliner. Also, dass man sich so ein bisschen breiter aufstellt und jetzt sogar noch einen Podcast macht mit Lukas Ernst.
Mm.
Warte kurz.
Ah, nein. Das war der Falsche.
Leider falsch.
Genau. Ja. Es war ein Clap nur, tatsächlich. Geil, aber das ist doch, du hast jetzt eigentlich ganz schön umrissen, mit einem kleinen Schwenk durch deine Jugend, wo du jetzt gerade bist. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja.
Ich finde das schön.
Schön.
Nee, weil ich finde es ziemlich geil, ehrlich gesagt, diese Fähigkeit zu haben, dass man, wenn ich jetzt nur mal auf Sebastian Rupio, den Backliner, gucke, ne, mit den Soft Skills, die du mitbringst, selber halt Schlagzeug spielen zu können. Du weißt ganz genau auch, worauf es ankommt, wenn du halt Drums aufbaust zum Beispiel oder auch halt einfach alle anderen Instrumente irgendwie vorbereitest. Und dann ist es auch nochmal so eine Sache, die man muss dir zum Beispiel auch nicht erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel am Monitorplatz stehe oder wenn irgendjemand am FOH sagt, so hey, wir müssen jetzt gucken, dass wir in den Mix die Drums reinkriegen und so. Das sind halt alles so Sachen, die haben durch diesen ganzen Werdegang wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber so ging es mir damals immer, einfach das Verständnis darüber, wo das ganze Endprodukt, sage ich mal, wenn man das so wirtschaftlich ausdrücken darf, stehen muss, dann ist das auf jeden Fall wesentlich mehr da, als wenn man einfach nur sagt, ich, ja, also, wie soll ich das sagen, es ist immer blöd, also Vergleiche aufzubringen, aber man kann wesentlich geiler fürs große Ganze arbeiten, wenn man halt eben schon öfter mal über den Tellerrand hinausgeschaut hat oder bestenfalls einfach auch so wie du dann so ein Quereinsteiger ist, wenn du halt auch schon viele Sachen gesehen hast, zum Beispiel auch so eine Bühne eher von hinterm Instrument als von der Seite und so. Und das sind halt meiner Meinung nach halt auch, das waren auch früher in der Schule bei mir die Lieblingslehrer. Das waren nicht die Leute, die Lehramt studiert haben und dann direkt wieder in die Schule gegangen sind und so, sondern das waren eher dann die Leute, die, also ich war halt Ingenieur und so und jetzt habe ich irgendwie Bock halt das weiterzugeben, das Wissen, und jetzt bin ich hier Mathelehrer in der Oberstufe oder so.
Ja, ach voll.
Ey, und das sind dann halt die Leute, die geile Geschichten erzählen konnten, wo man gemerkt hat so, ach, dafür kann ich das machen. Ach, deswegen ist Mathe ja auch vielleicht gar nicht so scheiße.
Ja, ja, ja. Und das, das ist halt diese Leidenschaft, die du dann ja auch durch sowas wecken kannst.
Genau.
Also du kannst ja auch, ich habe auch mal in der Musikschule gearbeitet mit einem Kumpel, der hat die aufgebaut und ich war sozusagen der erste Lehrer auch. Und wir haben dann halt, also da merkst du auch, wenn du dann aus diesem Live-Bereich kommst, wie viel du den Kids halt auch erzählen kannst. Mhm. Wie war das für mich? Wie bin ich auf der Bühne? Bin ich aufgeregt oder nicht? Also wenn du das nie gemacht hast, wie sollst du den Kindern das beibringen oder erzählen oder irgendwie auch eine Hilfe sein?
Ja, ja, absolut. Ich muss mich kurz erinnern. Das. Irgendwas hatte ich gerade noch, was ich sagen wollte. Genau. Überbrück doch kurz. Kannst du kurz was singen oder so?
Nee, lieber nicht, dann kriegst du wieder Teenie-Toss.
Ja, lieber nicht.
Wir können auch kurz Pause machen.
Wir lassen uns Pause machen. Ich finde das auf jeden Fall.
Sachen.
Ja, ohne Licht gibt es keinen Schatten.
So.
Ne? Und in dem Sinne ist das die erste Folge und die nächste folgt sogleich. Ciao.